Noviglas Podcast History.
Hallo und willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Noviglas Geschichte Powiest Podcast. Mein Name ist Ralf und mit mir heute wieder da, der Michi, grüß dich.
Hallo, servus, zdrave bile, dragi slušatelji.
Tako je. Ja, und wir sind wieder, also wir kommen ja gerade aus einer Trilogie raus. Wir haben uns das gesamte Jahr bisher mit diesem großen Themenkomplex Assimilation beschäftigt. Und ich würde sagen, mehr oder weniger haben wir das Problem gelöst jetzt mit diesem Dreiteiler. Also ich glaube, das können wir jetzt hinter uns lassen.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Naja, reden wir jetzt länger drüber. Aber nichtsdestotrotz geht's eigentlich bei uns direkt weiter mit in gewisser Form zumindest Mehrteilern, wenn auch auf eine gewisse andere Art. Weil wenn diese Folge erscheinen wird, Spoiler, wo wir es aufnehmen, nicht unbedingt, aber wenn diese Folge erscheinen wird, ist der April, also 2024. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, das sich im April 1919 in deinem Heimatort Nikic Filesh abgespielt hat. Nämlich wollen wir heute über den Nikitscher Dorfaufstand reden. Was hieß denn das?
Das stimmt, also der Nikitscher Dorfaufstand 1919. Der zweite Nikitscher Dorfaufstand ist das. Der erste hat im 17. Jahrhundert stattgefunden, 1671, 72. Aber, also der wird uns heute nicht interessieren, aber interessant ist, dass es bei beiden Dorfaufständen gewisse Parallelen gibt, die irgendwie interessant sind, weil du hast beispielsweise die eine Parallele, dass Nikic und Minihof, die, wenn du das genau nimmst, eigentlich ein Siedlungsgebiet sind, ja, die trennt genau eine Ortstafel.
Ich spüre so vorkommen, wo ich dort war, aber wo es war, sie schon.
Ja, na, aber die stehen in ziemlicher Konkurrenz zueinander. Gut, diese Konkurrenz nimmt immer weiter ab, aber stehen in Konkurrenz zueinander. Aber wenn es gegen die Obrigkeit geht, halten sie zusammen. So auch bei diesen beiden Nikitscher Dorfaufständen im 17. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts, was ganz interessant ist. Dann eine andere Parallele ist, dass die Obrigkeit beim ersten und auch beim zweiten Nikitscher Dorfaufstand quasi Geiseln genommen hat und im Nikitscher Schloss eingesperrt hat. Und dass es auch da wieder Befreiungsversuche gegeben hat, diese Leute zu befreien. Also interessante Parallelen. Aber gut, man muss dazu sagen, dieser erste Nikitscher Dorfaufstand, oder zwischen dem ersten und dem zweiten Nikitscher Dorfaufstand liegen fast 250 Jahre. Also.
Ich wollte gerade sagen, da gewisse Parallelen findet man oft, aber ja. Wir wollen mal nicht übertreiben. Aber warum reden wir denn überhaupt jetzt über den jetzt zweiten Dorfaufstand? Warum genau jetzt? Es gibt ja einen Anlass, ne?
Mhm. Genau, Anlass war, und wir nehmen das jetzt im Februar auf, Ende Februar nehmen wir das Ganze auf, dass es am vergangenen Wochenende in Nikic eine Veranstaltung gegeben hat im Zuge des Beatifikationsprozesses des damaligen Pfarrers Anton Semeliker.
Seligsprechung,
genau. Und im Zuge dessen ist halt noch einmal dieser ganze Dorfaufstand 1919 aufgearbeitet worden. Und da habe ich dann auch referieren dürfen zu diesem Thema. Deswegen, das ist die eine Sache, ich bin gerade im Thema drin. Die andere Sache ist, dass man sich natürlich fragen kann, gut, was hat jetzt der Nikitscher Dorfaufstand an sich, dass wir das in diesem Podcast behandeln sollten? Ist das nicht nur eine kleine Episode der Orts- oder Dorfgeschichte? Ich denke, dass dieses Thema wesentlich relevanter ist, als dass man das einfach nur beschränkt auf die Nikitscher Ortsgeschichte, denn de facto hängt es auch zusammen mit der Geschichte oder ist wichtig für die Geschichte der burgenlandkroatischen Volksgruppe, in welcher Art und Weise werden wir dann später sehen, und natürlich auch eigentlich für die Geschichte des Burgenlandes, beziehungsweise eigentlich ein Fragment der ungarischen Geschichte ist. Weil wir müssen immer im Hinterkopf haben, dass Nikic zu dieser Zeit, also eigentlich bis 1921, noch Teil Ungarns ist. Und
nicht mehr lange. Wir sind eigentlich in dieser sehr faszinierenden Zeit irgendwo, wir kommen dann eh hin, ne? Irgendwo dazwischen.
Genau.
Also völkerrechtlich ist es Teil von Ungarn, aber es ist sehr viel im Wandel und zwei Jahre später wird sich das ja dann auch ändern. Also ja, interessante Zeit auch. Ne?
Mhm.
Ja, dann würde ich mal vielleicht versuchen, die Szenerie zu setzen, bevor ich dann dir übergib, wenn wir über die Geschehnisse vor Ort reden, weil ich glaube, da halte ich mich mal jetzt als nicht nicht nur nicht Nikitscher, sondern nicht einmal Burgenländer, vielleicht ein bisschen zurück, was da vor Ort sich abspielt. Aber ich will mal auf diese Zeit zu sprechen kommen, die wir jetzt schon gehabt haben. Weil, und das ist jetzt nicht das erste Mal in diesem Podcast, das eben schon eine Zeit des Umbruchs ist und eine Zeit der Unsicherheit, wo noch nicht ganz klar ist, wo wird es hingehen, weder in Ungarn, noch in Österreich, noch im Burgenland und wo das dann vielleicht auch mal dazugehört. Also das sind ja extrem viele Unsicherheiten, weil wenn wir jetzt sagen, okay, April 1919, da wird sich das Ganze abspielen, das ist ziemlich genau jetzt ein halbes Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs. Und der Erste Weltkrieg endet ja in Mitteleuropa, beziehungsweise in der damals noch Habsburger Monarchie, ja damit, dass genau diese Monarchie zerfällt. Da kann man natürlich jetzt mehr ins Detail gehen, da hat Kaiser Karl am Ende dann eher in einem Akt der Verzweiflung, muss man ja ehrlicherweise sagen, noch Vorschläge in Richtung Föderation gemacht. Es war zu spät für diese Dinge, kann man glaube ich sagen. Wir haben eigentlich den gesamten Krieg über eine Zunahme gehabt schon an, ja, sagen wir mal, nationalistischen Akteuren und Parteien, die sich zusammengefunden haben, die es natürlich vor dem Krieg auch alles schon gegeben hat, in verschiedenen Teilen der Monarchie. Und das endet dann eben auch relativ konsequenterweise, muss man dann eigentlich sagen, wenn man sich das im Nachhinein zumindest anschaut, damit, dass in vielen dieser Regionen dann gegen Kriegsende, da schauen wir konkret fast überall so in Richtung Ende Oktober, also Krieg endet dann offiziell Anfang November, mit Ausrufungen von neuen unabhängigen Staaten. Wir sehen das im sogenannten SHS-Staat, dem späteren Jugoslawien. Wir haben ganz ähnliche Sachen in der Tschechoslowakei, der späteren, die sich da ja quasi konstituiert. Das zieht sich im Prinzip halt durch. Also auf jeden Fall haben wir da so von Oktober bis Dezember 1918 rein, wird da vieles über den Haufen geworfen, territorial, was lange so Bestand gehabt hat. So, das war jetzt in den Peripherien vor allem der Fall. Natürlich hat all diese Zerfallserscheinungen, die wir jetzt im Laufe des Oktobers hier sehr deutlich sehen, in der Monarchie auch Auswirkungen auf das Zentrum dieses Staats gehabt, beziehungsweise muss man ja sagen, auf die Zentren, weil in der Zwischenzeit 1867 die Donaumonarchie ja in einen österreichischen und ungarischen Teil oder aus zwei Teilen bestanden hat. Da sind die Vorzeichen natürlich andere, weil, da ist es halt ein bisschen schwerer, sich hinzustellen, wie jetzt in Zagreb oder in Prag oder wo auch immer, und zu sagen, ja, wir rufen jetzt einen neuen Staat aus auf einem Teil des Territoriums dieser Monarchie, aber halt nicht im Zentrum. Ist natürlich was anderes. Über Wien will ich jetzt einmal nicht zu viel reden, weil das auch einfach aufs Burgenland, aufs heutige und natürlich dann auch auf Nikitsch deutlich weniger Einfluss gehabt hat. Es spiegelt allerdings einiges von dem auch, was man in Ungarn sehen würde. In Ungarn ist es so, dass wir gegen Ende Oktober hin da wirklich Bewegung drin sehen. Es formiert sich dann erstmal ein Nationalrat. Da ist das alte Regime noch nicht weg, aber wahrscheinlich eigentlich schon weg. Es ist alles ein bisschen schwammig. Dieser Nationalrat wird, wie auch dann in den Folgemonaten, war lange die prägende Figur von Michael Karoy angeführt. Und was dann folgt, und das radikalisiert sich halt ziemlich schnell, ist, dass dann Ende Oktober, also ist glaube ich über 3 oder 4 Tage, Ende Oktober es zu einer Revolution kommt, / man könnte auch sagen ein bisschen Militärputsch irgendwo dazwischen, die sogenannte Aztán-Revolution in Ungarn, die dann quasi dazu führt, dass dieser Nationalrat de facto die Regierung übernimmt, dann letztendlich. Damit beginnt in irgendeiner Form, würde man sagen, die Nachkriegsgeschichte Ungarns. Wie gesagt, viel Unsicherheit. Der Krieg endet offiziell dann erst im November, also nochmal eine Woche später. Und vieles ist ja immer noch ungeklärt, Stichwort Trianon und so weiter und so fort, ne? Wenn wir jetzt die nächsten Monate dann anschauen, ab dieser Revolution und der Übernahme durch den Nationalrat, dann haben wir da mit Michael Karoy zuerst einen Ministerpräsidenten an der Spitze, der eine große Koalition von Sozialdemokraten und Konservativen formen kann, die aber eben nicht sonderlich lang Bestand haben wird. Aber einfach so diese Person, Karoy, kann da schon relativ lange das zusammenhalten auf irgendeine Form. Er wechselt dann Anfang 1919 ins Präsidentenamt. Und ein neuer Ministerpräsident wird dann ein gewisser Danish Berdinkay, der jetzt auf die Geschichte nicht allzu großen Einfluss nehmen würde. Ich habe vorhin mal Wikipedia aufgesucht und schaut, was man über Danish Berdinkay findet. Und sogar der ungarische Beitrag über ihn hat, ich glaube, 4 Absätze. Also, Was man aber jetzt eben sieht, ist, dass der Druck auf diesen sehr jungen, ja, kann man überhaupt Start sagen, diesen Neuanfang, nicht nur von innen existiert, also nicht nur diese Unsicherheiten und sich formierenden Parteien und Einflussgruppen und so weiter, die es halt alle in Ungarn gegeben hat, sondern auch von außen zunehmend jetzt Druck aufkommt. Das haben wir einerseits schon länger von vor allem rumänischer Seite, die nach diesem Krieg ja Ambitionen haben, in Teile des ungarischen Staatsgebiets auch noch einzumarschieren. Foreshadowing, das sollte dann irgendwann auch noch passieren. Aber andererseits haben wir das eben auch vom Westen kommend, beziehungsweise da jetzt in Form von Frankreich vor allem, das ja zu Kriegsende oder in diesen letzten Kriegstagen und auch noch nach Kriegsende sich in Mitteleuropa ja ausgebreitet hat, militärisch. Nicht allzu viele Menschen, muss man sagen, nicht allzu viele Soldaten, aber zum Beispiel in Szeged sind die auch gesessen und haben da relativ viel auch Einfluss geltend machen können. Ne? Kann man sich vorstellen. Jetzt werden ja bald mal dann die Friedensverträge oder die Verhandlungen festgelegt. Man weiß, man wird sich in Paris treffen oder in den Vororten von Paris. Ist klar, dass da die französische Armee einen gewissen Einfluss geltend machen kann. Und für Ungarn wird das Ganze dann im März 1919 zu einem Höhepunkt beziehungsweise vielleicht Tiefpunkt führen. Da kommt nämlich gerade von französischer Seite im Rahmen der sogenannten VIX-Note, V-I-X, get your mind out the gutter, listeners, wird da nämlich verlangt, dass Teile Ostungarns geräumt werden sollen durch die ungarische Regierung beziehungsweise Armee. Und das führt dann über ein paar Umwege dazu, dass in Budapest die Regierung fällt, gestürzt wird und am 21. März 1919 die Kommunisten die Kontrolle in Budapest übernehmen unter Béla Kun und damit eine kurze, aber extrem einflussreiche Phase der ungarischen Räterepublik beginnt.
Ja, genau. Diese kurze Phase dauert genau 133 Tage. Genau, also und wie soll ich sagen, du hast das schon versucht zu skizzieren, ja, dieser Druck noch auf die konservativ-sozialdemokratische Regierung ist von außen gekommen natürlich, ne? Die Tschechen zum Beispiel oder Rumänien haben wir genannt, ne? Und auch eben die Franzosen, die seit September in den Balkanraum über den Balkanraum zunehmend in den Donauraum eindringen, aber auch von innen, weil im Inneren war es so, dass der linke Teil der Sozialdemokraten in Ungarn sehr stark paktiert hat mit der neu formierten kommunistischen Partei in Ungarn. Und dieser innenpolitische Druck in Kombination mit dem außenpolitischen Druck dann letztlich dazu geführt hat, dass der Ministerpräsident nach der Übergabe dieser VIX-Note sich eben zurückgezogen hat. Und damit haben dann halt die Kommunisten und Sozialdemokraten quasi sind zusammengegangen und haben diese Regierung am 21. März übernommen, nachdem sich also die Regierung zurückgezogen hat.
Das ist übrigens der Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, es wird wieder mal ein Mehrteiler. Also wir werden uns in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich dann auch nochmal dezidiert mit der Räterepublik Ungarn beschäftigen. Da haben wir heute einfach nicht die Zeit dafür. Es ist ja ein Riesending. Es ist ja das zweite Mal in der Geschichte überhaupt, dass es zu so einer Revolution, zu so einer Räterepublik kommt nach der Sowjetunion, die ja zu dem Zeitpunkt auch erst 1,5 Jahre zurückliegt.
Genau.
Also Novemberrevolution, ne, 1917. Das heißt, alles sehr frisch. Und wir werden uns dann in einem dritten Teil auch noch das dritte Beispiel für sowas anschauen, was ganz kurz danach folgen würde, in einem Ort, den man vielleicht weniger erwarten würde, heute zumindest, nämlich ausgerechnet in Bayern. Aber einfach nur, das sei schon mal vorausgesagt, da wird noch einiges folgen an Details zu dem Ganzen.
Genau, so gesehen hat ja die Sowjetunion auch eine Vorbildwirkung gehabt und war dann bei der Übernahme dieser Regierung auch ein bisschen ein Faustpfand der Kommunisten in Ungarn.
Klar, da gab es ja auch schon Kontakte, muss man ja auch sagen. Also
absolut,
persönlicher also, Art.
Persönlicher Art, nicht Béla Kun, das war so eine führende Figur der Räterepublik, war ja verbandelt mit Lenin.
Richtig, genau. Ja.
Naja, jedenfalls, also den Namen habe ich schon genannt, Béla Kun ist sozusagen die prägende Figur in der Räterepublik, nebst Sándor Gorbály. Also Sándor Gorbály war mehr oder weniger der Regierungschef, wenn wir so wollen, in der Räterepublik. Und Béla Kun war für Äußeres zuständig. Also der hat international versucht, diese Räterepublik anerkennen zu lassen, was ihm ja natürlich nicht wirklich gelungen ist.
Ist dann später übrigens mal nach Österreich geflogen, gell?
Ist nach Österreich geflohen, das können wir uns dann auch noch später ein bisschen genauer ansehen, vielleicht im kroatischen Teil, wenn wir ein paar Biografien uns durchschauen, die heute vorkommen werden, weil es werden doch einige Namen fallen. Jedenfalls von der Entente ist die Räterepublik nicht anerkannt worden und der außenpolitische Druck hat jetzt nicht wirklich abgenommen. Ja. Also dieser Druck von außen ist eine Konstante, die sich eigentlich da durch diese Anfänge der ungarischen Nachkriegsgeschichte zieht. Und aber jedenfalls, also am 21. März ist jetzt also diese Räterepublik da und das, was folgt, ist eine Flut an verschiedensten Verordnungen. Das wiederum führt zu tiefen Einschnitten in der Agrarpolitik. Diese Agrarpolitik hat im Wesentlichen mehr Verstaatlichung bedeutet, als tatsächlich so jetzt die Bodenverteilung, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte, beziehungsweise schon Bodenverteilung, aber im Sinne von, dass man jetzt angefangen hat, ja, so landwirtschaftliche Genossenschaften zu etablieren. Ich glaube, Kolchosen wäre so ein der passendste Begriff, nicht, dass man da erste Versuche gemacht hat.
Natürlich muss man da auch sagen, das ist ja oft auch einfach so eine Vorstufe und natürlich war sicher mal der Plan, ist dann auch neu zu verteilen, aber in 133 Tagen kann man halt nur so viel machen. Ne?
Genau.
Das. Und ob es dann nicht jemals passiert wäre, siehe Sowjetunion, ist eine ganz andere Frage. Ja.
Jedenfalls, also sonderlich beliebt war jetzt diese Räterepublik nicht. Also was viele Leute abgeschreckt hat, jetzt nebst diesen ganzen Einschnitten der Requirierungen, zu denen wir auch noch gleich kommen werden, war auch dieser Internationalismus in der Räterepublik und vor allen Dingen der Atheismus. Also in Ungarn ist das kein Programm, mit dem man gut fahren kann. Jedenfalls hat auch diese Politik der Räterepublik nicht nur in Nikic, sondern generell an vielen verschiedenen Orten in Ungarn zu Erhebungen geführt. Ja. Mhm. Und
man muss ja auch sagen, die Basis, wenn es denn eine gab, es gab schon eine Basis, aber die war halt sehr stark auf Budapest beschränkt. Also was jetzt wirklich aktive Unterstützung von Seiten der Bevölkerung angeht, das war vor allem die Arbeiterschaft, die wirklich jetzt zu irgendeinem Maß treu hinter dieser Räterepublik stand und das war halt sehr stark ein urbanes System. Ne? Also klar, dass es dann vor allem in ländlichen Räumen eher zu diesen Aufständen oder halt Protestaktionen kommen wird, ne?
Ja, in einer der letzten Episoden, wo es um die Assimilation gegangen ist, haben wir ja schon gesagt, also Ungarn war ja auch innerhalb der Monarchie eigentlich der agrargeprägte Staat, ja, und die Industrie war jetzt da nicht sonderlich stark, das heißt also auch die Arbeiterschaft war jetzt nicht in der Zahl vorhanden, sagen wir so, also dass man das wirklich auf eine solide Basis hätte stellen können. Jedenfalls hat es lokal sehr viele Erhebungen gegeben in Ungarn und die sind aber in sehr vielen Fällen von Tibor Samueli quasi abgewürgt worden. Samueli ist auch eine sehr prägende Figur. Eigentlich muss man die als Dreigestirn begreifen, den Sándor Gorbai, den Béla Kun und eben diesen Tibor Samueli, weil der Samueli war das eigentliche Mastermind hinter dem sogenannten Roten Terror. Also der war als Volkskommissar für Militär eben für diesen Roten Terror zuständig, für die Planung dieses Roten Terrors. Also das ist eine ganz prägende Figur. Ja. Na, jedenfalls wird im April dann auch eine sozusagen kleine Verfassung der Räterepublik ausgerufen oder rausgebracht, die auch besagt, es ist ein föderativer Staat. Und da wird auch übrigens der Staatsname vergeben, nämlich es ist die Ungarische Sozialistische Föderative Räterepublik. Also wir sagen halt Räterepublik, das ist aber verkürzter Name dieses Konstrukts.
Ja, das war ja vielleicht zur Einordnung einfach die Idee der Zeit, sage ich jetzt mal, unter diesen von links kommenden marxistisch geprägten Revolutionären. Hat sich später natürlich, wie wir wissen, ein bisschen geändert, aber ich meine, Sowjet ist ja auch das russische Wort für Rat und eben auch in München wird es ja Räterepublik heißen. Ja, das war halt damals die Idee, wie ein Staat aufgebaut werden kann, eben auf Basis von Räten anstatt von Parlamenten und all diesen Dingen. Ne?
Also wie bereits gesagt, es kommt in den Anfangstagen schon zu einer Flut von Verordnungen, die nicht immer, wie soll ich sagen, den Anklang finden, wie sie das die Kommunisten vorgestellt hätten. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, wie das dann auch gewirkt hat in den kleineren Ortschaften, und dann greifen wir jetzt Nikic raus, weil um Nikic soll es ja gehen, dann haben diese Verordnungen tatsächlich zum Aufstand geführt. Und wenn wir uns jetzt lokal diesen Aufstand in Nikic ansehen, der sich in seiner Hauptphase halt im April 1919 zugetragen hat, dann lassen sich für diesen Dorfaufstand im Wesentlichen drei Gründe rauslesen. Der erste Grund, der zu diesem Nikitscher Dorfaufstand geführt hat, war die Requirierung von privatem Eigentum in dem Sinne, dass Wohnhäuser und Felder requiriert worden sind. Mhm. Das ist also gar nicht gut angekommen und ist auch sehr unbeliebt gewesen, wie man sich das vorstellen kann. Und das Ganze war auf Basis einer Verordnung einerseits vom 26. März, ja, da ist sozusagen diese Verstaatlichung angeordnet worden.
Eine Geschwindigkeit, ja, 5 Tage nach Übernahme der Regierung.
Absolut, ja, also das ist wirklich schnell gegangen. Verstaatlichung zunächst einmal natürlich von größeren Betrieben. Also eigentlich sind sämtliche Betriebe, in denen mehr als 20 Mitarbeiter waren, verstaatlicht worden. Das betrifft vor allen Dingen Bergwerke, die Industrie, das Finanzwesen, Versicherungswesen. Also lauter solche größeren Betriebe sind mit eben dieser Verordnung vom 26. März verstaatlicht worden oder ist halt angefangen worden damit mit der Verstaatlichung. Dasselbe war auch eigentlich im Schulwesen und im Gesundheitswesen, wobei da mussten es nicht einmal 20 Angestellte sein, hat man es auch schon requirieren können. Das Problem schon da war, am 26. März in dieser Verordnung steht drin, dass auch Wohnraum requiriert werden soll. Ja, also das ist sozusagen der eine Punkt, der auch in Nikic dann greifen wird. Ja, auch Wohnraum soll requiriert werden oder sozusagen größerer Wohnraum soll so aufgeteilt werden, dass quasi eine neue Verteilung des Wohnraums stattfinden kann. Ja. Dann ist noch eine zweite Verordnung rausgekommen am 3. April, die eben die Verstaatlichung von Mittel- und Grundbesitz verordnet hat. Und das betrifft jetzt die Felder. Ja, also jedes Feld, das mehr als 250 Quadratmeter hatte, wurde quasi beschlagnahmt und sollte neu verteilt werden. Neu verteilt, wie gesagt, in dem Sinne, dass man da jetzt kolchosenartige Konstrukte aufzieht. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch nicht gut angekommen, wie du dir vorstellen kannst. So, das war jetzt also so der erste Grund, dass man privates Eigentum, also Wohnraum und Felder requiriert hat. Der zweite Grund, der zu diesem Nikitscher Aufstand geführt hat, das war die Requirierung von kirchlichem Eigentum. Wir haben ja auch schon in der Episode rund um die Assimilation festgestellt, dass die katholische Kirche und die burgenlandkatholische Volksgruppe immer sehr eng verbunden waren, auch aufgrund dieser Funktionen, die die Kirche übernommen hat. Ja, das ist jetzt auch sozusagen der große Aufreger, warum jetzt sozusagen diese Requirierungen von Kircheneigentum zu diesem Aufstand geführt haben. Konkret requiriert werden hätte sollen quasi das eigentlich alles, was an Vermögenswerten in der Kirche noch da war.
Landbesitz.
Genau. Das Einzige, was man gelassen hat, war halt das reine Gebäude, also die Kirche an sich. Und halt das, was für den Kultus oder für die Ausübung des Kultus das absolut notwendig war. Das hat man der Kirche gelassen. Alles andere hat man versucht eben zu requirieren. Also das kommt auch nicht gut an. Und der dritte Grund waren Eingriffe in die Schulpolitik. Und auch das haben wir in der Folge rund um die Assimilation gehört, wie wichtig und wie zentral dieser Punkt der Schulpolitik bei der burgenlandkroatischen Volksgruppe ist und warum es den Kroaten so wichtig ist, dass die Schulen konfessionelle Schulen bleiben. Aber eben so diese Umwandlung von konfessionellen Schulen in staatliche Schulen, das war schon kommunistisches Parteiprogramm, noch bevor sie die Regierungsgeschäfte übernommen haben. Und da, zu dem Zweck ist dann auch sind Verordnungen bzw. Dekrete gekommen vom Volkskommissariat für Unterricht. Ja, also da siehst du auch, dieses Unterrichts- und Kultusministerium, das hat es so in der Form nicht mehr gegeben. Also diese Trennung von Kirche und Schule war jetzt mehr oder weniger absolut in der Räterepublik. Und da ist es dann auch verständlich, warum es da zum Aufstand gekommen ist. Das Ganze ist per Dekret entschieden worden am 27. März. Also da ist ein Dekret aus Budapest rausgegangen. Und zwar vom Kommissariat für Volksbildung, dass jetzt der Religionsunterricht aus den Schulen auch gedrängt werden soll. Ja, das ist ein ziemlich massiver Eingriff in die Schulpolitik, der den Burgenland-Kroaten missfällt, der den Nikitscherinnen und Nikitschern auch zu dieser Zeit sehr missfällt. Und dann eben am 29. März mit der Verordnung Nummer 24, interessanterweise, siehst du, was ich alles rausgesucht habe.
Ja,
da hat der regierende Revolutionsrat eben sozusagen dieses Schulwesen versucht neu zu regeln. Und ja, das hat also absolut gar nicht die Resilienz oder die Resonanz gefunden, nicht Resilienz, sondern Resonanz gefunden, die sich die Kommunisten erwartet hätten, sondern eben aus diesen genannten drei Gründen sind die Nikitsch auf die Barrikaden gegangen. Erstens Verstaatlichung privaten Eigentums, Verstaatlichung kirchlichen Eigentums und dann diese Eingriffe in die Schulpolitik. Ja, genau. Das sind also sozusagen die Gründe und jetzt können wir uns anschauen, wie hat jetzt dieser Nikitscher Dorfaufstand tatsächlich stattgefunden, also diese Chronologie dieses Aufstands. Mhm. Eine Sache, die in der Räterepublik natürlich dringend vonnöten war, ist, dass zunächst einmal nicht nur die Struktur geschaffen wird in Budapest, dass man die Regierung etabliert, sondern wichtig ist es natürlich auch, dass diese Verästelungen auch bis in die kleinsten Ortschaften hinein aufgebaut werden, sodass Verordnungen, die von oben kommen, auch unten umgesetzt werden. Und damit das möglich ist, ist am 30. März 1919 auch in Nikitsch ein sogenanntes Direktorium gegründet worden, das quasi so die Ortsleitung übernommen hat und dafür verantwortlich war, dass jetzt also diese Verordnungen, die aus Budapest kommen, im Ort selbst auch umgesetzt werden. Ja. Und dieses Direktorium war natürlich nicht sonderlich beliebt mit Requirierungsmaßnahmen und mit dieser Umwandlung einer konfessionellen Schule in eine staatliche Schule. Das ist alles einfach nicht gut angekommen. Und gerade diese Requirierungen haben zur ersten Empörungswelle in Nikitsch geführt. Damit sich das aber einigermaßen oder quasi entweder, dass es sich beruhigt oder dass man heute halt Nikitscher dann doch noch einmal einmahnt, sich daran zu halten, was hier jetzt an Vorgaben aus Budapest kommt, sind dann am 4. April schon, jetzt sind wir schon im April, ist die Ortsbevölkerung zusammengerufen worden von diesem Direktorium, um ihnen noch einmal die Sachlage zu erklären. Aber da ist es dann tatsächlich zur blanken Gewalt gekommen. Also das Direktorium ist, oder der Vorsitzende des Direktoriums ist verprügelt worden.
Oh, ja.
Also zunächst beschimpft, dann verprügelt worden. Nebst ihm auch zwei Polizisten, Gendarmen. Wobei eigentlich Gendarmerie und Polizei hat es in dem Sinne nicht mehr gegeben. Das waren jetzt die roten Wachen, glaube ich, sind sie genannt worden. Also ist umgewandelt worden. Das heißt also, in Nikitsch war zu diesem Zeitpunkt schon, wie soll ich sagen, es hat gegärt,
ja. Ja,
im Ort Anfang April. Und das hat man dann natürlich auch nach Schopron weitergeleitet. In Schopron ist zu dieser Zeit Sándor Kellner gesessen. Sándor Kellner, das war der Kommissar des Regierungsrates in Schopron. Sándor Kellner ist auch eine interessante Figur, die wir uns dann vielleicht später im biografischen Teil anschauen können, wenn es noch Zeit gibt. Und natürlich ist das auch an Desjoens Bruder weitergemeldet worden. Das war der Militärkommissar in Schopron.
Von dem haben wir schon mal gehört, weil diese Republik da niedergeschlagen, die es da kurz gegeben hat.
Republik Heinzenland, ne? Genau, ja. 1918. Ja, das heißt, es ist nach Schopron weitergemeldet worden und von Schopron aus ist es auch nach Oberpullendorf weitergemeldet worden, weil in Oberpullendorf ist der damalige Bezirkskommissar gesessen, also der politische Bezirkskommissar, das war Hermann, oder auf Ungarisch, Gesó Váradi. Und dieser Hermann Váradi hat dann in Nikitsch auch verlautbaren lassen, am 5. April, dass am Folgetag noch Nikitsch kommt und dass sich heute die Ortsbevölkerung versammeln sollte. Das ist... Wie hat das damals funktioniert? Es ist der Ortstrommler ausgeschickt worden.
Ah, also, ja.
Die Ortsbevölkerung zusammengetrommelt, daher kommt auch dieser Begriff zusammentrommeln. Und ja, das war, wie gesagt, am Samstagabend ist das ausgetrommelt worden und am Sonntagnachmittag zum Mittag ist dann der Váradi nach Nikitsch gekommen, um dort seine Rede zu halten und sie vor der Kirche auf einen Sessel gestellt und hat angefangen zu agitieren. Mhm. Und er dürfte... erstens einmal war die Stimmung schon ziemlich aufgeheizt, aber er dürfte die Bevölkerung noch weiter angestachelt haben. Zunächst sind noch Eier und Steine auf ihn geflogen, aber dann haben ihm so ein bisschen jüngere Herrschaften vom Sessel runtergeholt und haben ihn aber so richtig verprügelt. Der musste dann im Gesicht genäht werden.
Oh.
Und sie haben nicht nur ihn verprügelt, sondern auch wieder einen Gendarmen, der ihn begleitet hat, oder zwei Gendarmen, die ihn begleitet haben. Ja, und das ist jetzt insofern kritisch, nicht nur, weil man bei der Parteileitung sieht, ui, in Nikitsch sind die Einwohner bereit, auch zur Gewalt zu greifen, sondern jetzt sind sie auch bewaffnet. Die haben den Gendarmen die Waffen abgenommen.
Ah, ja.
Also ein eigentlich kritischer Moment. Und Gott, den Gendarmen und dem Váradi ist es auch gelungen, irgendwie zu fliehen. Und die haben natürlich gleich wieder nach Schopron angerufen, zu diesem besagten Desjoens Bruder. Und der hat natürlich gleich reagiert. Der hat Also einen Zug, das sind, das ist eine Gruppe von 30 Soldaten, nach Nikic geschickt mit einem LKW. Die haben ein bisschen Verzögerung gehabt, weil auf dem Weg zwischen Nikic und Deutschkreuz der LKW eingegangen ist, haben es ein bisschen schieben müssen.
War früher Zeit für die Autoindustrie, ne? Nee, nicht so leicht.
Jedenfalls sind also dann 30 Soldaten nach Nikic gekommen. Interessant, da kennt man sogar den Namen des Offiziers, der die angeführt hat, Gautner. Mhm. Ja, random Fact, Gautner. Ja. Jedenfalls kommen die also nach Nikic. Zeitgleich ist aber auch jemand von Nikic nach Minihof geschickt worden, um auch die Minihofer um Hilfe zu bitten. Und die Minihofer sind gekommen, was ich schon gesagt habe. Ne?
Ja.
Stehen an sich in einer Konkurrenz zueinander, haben sich zum Teil auch bis aufs Blut verprügelt noch im 19. Jahrhundert. Aber wenn es gegen die Obrigkeit geht, halten sie zusammen. Und jetzt kommt also eine Delegation auch aus Minihof Richtung Nikic. Und da kommt es dann auch tatsächlich zur Konfrontation. Also die Armee ist jetzt quasi, oder die Soldaten sind jetzt quasi im Ort und die Minihofer kommen vom Berg Richtung Nikic runter und da kommt es dann auch zu einer Schießerei. Und im Zuge dieser Schießerei gibt es auch schon die ersten Todesopfer. Mhm. Das heißt, ein Mädchen wird erschossen, das ist ein kleines Mädchen, das ist sofort gestorben und auch ein Bub wird angeschossen. Der stirbt dann noch ein paar Stunden später. Und das heizt die Stimmung im Ort natürlich, wie du dir vorstellen kannst, noch einmal zusätzlich auf. So, in der Zwischenzeit haben sich dann aber auch die Verantwortlichen im Schloss eingenistet. Das heißt also, Wara, die Ensbruder, haben das Schloss sozusagen als Kommandantur genutzt und haben auch wieder noch am 6. April, also das ist der Sonntag, damit begonnen, Leute zu verhaften im Ort und nach Waffen suchen zu lassen im Ort und auch Verhöre durchzuführen. Ja, und das ist auch so weitergegangen am 7. Oktober, also am quasi zweiten Tag dieses Aufstandes. Da sind vor allen Dingen Frauen verhört worden. Da ist es noch relativ ruhig gewesen. Auch am 8. ist es bis zur Mittagszeit noch relativ ruhig gewesen. Bis zum 8. hat sich der Wara die so weit erfangen nach der Trachtprügel, die er bekommen hat, dass er dann tatsächlich auch diese Rede halten konnte, die er halten wollte und hat dann natürlich noch weiter provoziert.
Muss ein Anblick gewesen sein, mit seinen Nähten im Gesicht.
den ganzen Kopf verbunden. Ja. Aber er hat jedenfalls durchziehen können, was er sich am 6. vorgenommen hat und war natürlich dementsprechend noch emotionaler, würde ich sagen, und hat noch weiter provoziert nach dem Zwischenfall. Aber was es auf jeden Fall gebraucht hat, ist, dass man die Schuldigen ausfindig macht und quasi bestraft. Jetzt konnte man diese Schuldigen aber nicht ausfindig machen oder bestrafen, weil die sind natürlich längst geflohen. Die sind über die österreichisch-ungarische Grenze geflohen, wahrscheinlich bei Kirchschlag. Das, was heute die Grenze ist zwischen Niederösterreich und Burgenland, war ja damals noch österreichisch-ungarische Grenze. Ja, und die sind dann weg gewesen. Jetzt hat man natürlich andere Sündenböcke gesucht. Hat auch immer wieder versucht, durch Androhungen irgendein Schuldgeständnis zu erpressen. Zudem ist es dann aber letzten Endes nicht gekommen. Also die Nikic haben mehr oder weniger dicht gehalten und auch niemanden verraten. Jedenfalls ist es dann noch am selben Tag, also am 8. April, zu einem weiteren Befreiungsversuch gekommen. Da haben auch die Minihofer wieder mitgeholfen. Man hat versucht, also die Leute, die im Schloss inhaftiert waren, auf die eine oder andere Art zu befreien. Auch da ist wieder geschossen worden, da ist aber niemand zu Tode gekommen. Das war jetzt wieder so eine kritische Situation. Aus Sicht der Kommunisten, die im Ort waren, hat es jetzt jemanden gebraucht, den sie bestrafen können. Ja. Weil das ist ja ein regelrechter Aufstand. Und schon in den Tagen davor haben sie immer wieder nach dem Pfarrer rufen lassen und haben ihn auch immer wieder verhört. Und jetzt aber am 9. April, das ist jetzt quasi der dritte Tag dieses Aufstands, der vierte Tag dieses Aufstands, da haben sie dann eben diesen Pfarrer wieder ins Schloss bringen lassen. Und auch dort hat es wieder mehrere Versuche gegeben, Schuldige zu benennen oder halt Geständnisse zu erpressen. Man hat Jugendliche in Reihe aufstellen lassen, ein paar raustreten lassen und gesagt, wenn du mir jetzt nicht sagst, wie und was, dann erschießen wir dich. Ja? Aber sie haben nach wie vor dicht gehalten. Und dann war der Pfarrer dran und dem Pfarrer haben sie das dann alles angehängt. Das heißt, der Pfarrer soll schuld daran gewesen sein, dass er sozusagen die Minihofer hat holen lassen. Dadurch erwächst auch die Verantwortung für den Tod dieser zweier Kinder. Mhm. Er soll die Bevölkerung generell aufgestachelt haben da zum Aufruhr bewegt haben und es soll ja generell sein Agitator sein. Ja, und so ist dann dieser Pfarrer Anton Semelika, hat er geheißen, noch am 9. April im Schloss Nikitsch zu Tode verurteilt worden, Tod durch Erschießen. Mhm. Aber es zeigt sich, wie kritisch die Situation auch für die Kommunisten war daran, dass er nicht im Schloss erschossen worden ist. Das haben sie sich nicht getraut, weil sonst hätten sie wirklich größere Schwierigkeiten gehabt, weil du musst dir vorstellen, Nikitsch heute ein winziger Ort eigentlich, ja. Mhm. Aber damals 2000 Einwohner, ja. Und jetzt hast du hier eine Handvoll Soldaten, auch wenn sie bewaffnet sind, auch wenn sie Maschinengewehre haben, aber wenn du eine ganze Ortsbevölkerung mit 2000 Personen gegen dich hast, mhm, und dann auch noch den Nachbarort Minihof gegen dich hast, Die haben die Hosen gestrichen voll gehabt.
Ja, ja.
Als Konsequenz des Ganzen haben sie den Pfarrer dann nach Schopron bringen lassen, noch am 9. April. Und ja, dort ist er dann ein zweites Mal verurteilt worden. Dort in Schopron ist also so ein Tribunal zusammengekommen. Eben unter anderem mit diesem Sándor Kellner, den wir schon erwähnt haben. Der wäre sogar dazu bereit gewesen, diese Todesstrafe für den Semelika umzuwandeln in eine 20-jährige Haft. Mhm. Aber die treibende Kraft hinter dieser tatsächlichen Ermordung oder Tod durch Erschießen dürfte dann wieder dieser Dejoens-Bruder gewesen sein. Also der hat da ziemlich aufgedreht. Ja, und da ist dann halt um 23:30, also kurz vor Mitternacht, auch ein Priester oder ein Pfarrer zugerufen worden, der ihm dann die Beichte abnehmen hätte sollen, und dann in der Nacht ist er dann auch tatsächlich im Hof dieses Gerichts erschossen worden und auch in Schopron am Friedhof dann verscharrt in einem Grab. Heute liegt aber in Nikitsch, also dieser Pfarrer, der Erschossene, Anton Semelika, liegt heute in Nikitsch. Der ist am 11. September, also nachdem das dann mit der Republik vorbei war, die hat ja bis 1. August noch durchgehalten, und dann ist quasi Miklós Horthy gekommen und hat quasi den weißen Terror
angehängt,
ja, an den roten. Und dann konnte man den Sarg nach Nikitsch überführen, und seitdem liegt er eigentlich dann in Nikitsch begraben. Interessant ist also, in Nikitsch ist es dann danach einigermaßen ruhig gewesen, nach der Schießung des Pfarrers, was natürlich auch daran liegt, dass der Schock im Ort relativ groß war, wie man sich vorstellen kann, weil der Pfarrer war, was man ja aus diversen Briefen und auch sonstigen handschriftlichen Hinterlassenschaften rauslesen kann, wirklich beliebt im Ort. Ja. Mhm. Das war ein wirklicher Verlust für die Ortsbevölkerung. Das heißt, es war im Ort zunächst einmal ein Schock, aber was dem Ort sicherlich auch, sagen wir mal, geholfen hat in der Hinsicht, war auch wieder dieser außenpolitische Druck, so dass sich quasi die Kommunisten mit anderen Dingen beschäftigen mussten, als da jetzt diesen Dorfaufstand oder sich intensiver mit diesem Dorfaufstand auseinanderzusetzen.
Dazu werden wir dann noch kommen, ne? Stichwort Krieg mit Rumänien vor allem, ne? Aber das werden wir uns dann im Teil zur Räterepublik genauer anschauen.
Genau.
Ja. Man kann ja vielleicht ergänzend auch sagen, so, ich schätze mal, ganz kurzfristig gedacht, wird diese Erschießung des Pfarrers da von Anton Semelika wahrscheinlich seine Wirkung tatsächlich erzielt haben, weil ich schätze mal, das auch ein Schock dahingehend war, dass diese noch immer sehr junge Räterepublik, ich meine, die haben zu dem Zeitpunkt Bestand gehabt seit etwas über 2 Wochen, muss man ja sagen, dass man daran wahrscheinlich auch in Nikitsch gemerkt hat, ui, die sind wirklich bis zum Äußersten bereit zu gehen da. Was vielleicht vorher noch eine offene Frage war, zumindest teilweise. Und ich kann mir schon erklären, dass dieser Schock auch dahingehend dann tief sitzt, wenn man dann sieht, okay, da wird jemand jetzt, eine wichtige Person wird jetzt da einfach ohne großen Anlass festgenommen und de facto noch am gleichen Tag oder in der Nacht dann einfach irgendwo ermordet. Oder de facto ermordet.
Es ist ein Exempel statuiert worden, das auf jeden Fall gewirkt hat. Aber das Interessante ist, dass am Folgetag noch eine Depesche aus Budapest gekommen ist, die Begnadigung des Pfarrers zum Inhalt hatte. Also
Man kommt wahrscheinlich nicht um die Rolle von Ensbruder herum, ne, der da scheinbar eine treibende Kraft dann gewesen sein muss.
Er war eine treibende Kraft, und er ist, glaube ich, so in dem Raum Sopron eventuell auch vergleichbar eben mit diesem Samueli, der das auf etwas größerer Ebene dann in Ungarn getan hat. Genau, und ich meine, in Nikic, nur damit wir das auch dann zum Abschluss bringen, hat dann einen neuen Pfarrer bekommen, interimsmäßig, Ignaz Grosner, und dann hat Anton Grubich übernommen, der hat das dann auch bis in die 20er Jahre hinein getragen, die Gemeinde. Aber jedenfalls, wie gesagt, nachdem die Räterepublik dann weg war, mit 1. August 1919, unter Horthy, ist dann also dieser Sarg dann nach Nikic transferiert worden. Und das ist dann natürlich auch im Sinne Semelikas gewesen, der auch darum gebeten hat, in Nikic begraben zu werden.
Ja, und eine Sache, die man da ja schon auch noch sieht, und das ist ja, geht jetzt über Nikic hinaus, muss man sagen, ist ja, dass der Semelika da jetzt ja nur bedingt eine Ausnahme ist, weil natürlich Pfarrer schon ein recht offensichtliches Ziel für dieses Regime in Budapest natürlich dargestellt haben. Und er sollte ja auch nicht der letzte Pfarrer sein, der in diesen 133 Tagen den Tod finden wird, ne? Mhm.
Genau, also er war tatsächlich der erste Geistliche, der in der Räterepublik umgekommen ist. Von dem her passt das auch ganz gut, was du vorhin gemeint hast, dass man ja de facto noch nicht gesehen hat, wie weit geht jetzt tatsächlich oder wie konsequent geht die Räterepublik tatsächlich vor. Und da haben sie sozusagen ein erstes Mal gezeigt, wir sind bis zum Äußersten bereit. Mhm. Aber tatsächlich war ja der erste von insgesamt 17 Geistlichen, die in der Räterepublik den Tod gefunden haben. Übrigens der letzte davon, auch ein Burgenländer aus Neckenmarkt, Franz oder Ferenc Wohlmuth, das ist auch eine interessante Geschichte, weil der ist in Zsa-Zsár gehängt worden. Zsa-Zsár ist ungefähr auf halbem Weg zwischen Győr und Budapest. Ah. Und das Interessante an ihm ist, dass sogar das Angebot bestanden hat, ihn freizukaufen. Und die Calvinisten, musst du dir vorstellen, die Calvinisten wollten ihn freikaufen. Aber auf dieses Angebot ist man dann nicht eingegangen von Seiten der Ritterrepublik und er musste hängen. Mhm. Ja. Und da besteht jetzt dann natürlich auch die Frage, oder damit steht die Frage im Raum, inwieweit die Räterepublik gezielt gegen Geistliche vorgegangen ist. Weil es ist ja auch interessant, dass es vor allen Dingen Geistliche getroffen hat, die, was man so rauslesen kann aus Aufzeichnungen, sehr beliebt waren in ihrem Ort. Ja, und da besteht jetzt die These, dass eben diejenigen, die sozusagen gute Hirten waren, umgebracht worden sind, damit man sozusagen darüber Kontrolle über die Schäfchen bekommt. Das ist jedenfalls eine These, die aufgestellt worden ist. Das müsste man sich ansehen, ob tatsächlich da eine Systematik hinter der Ermordung von Geistlichen gestanden hat in der Räterepublik oder nicht.
Ja, es ist zumindest nicht von der Hand, ja. Nicht ganz unvorstellbar, sagen wir es mal so. So, und jetzt haben wir aber natürlich schon viel über Geistliche und vor allem einen Geistlichen geredet und du hast am Anfang ja auch schon gesagt, aktueller Anlass ist, dass ja eben genau dieser Anton Semelika jetzt ja auch selig gesprochen werden soll. Mhm. Und ich würde sagen, darüber und ein paar andere der genannten Personen, schauen wir, wie weit wir kommen, schauen wir uns jetzt im kroatischen Teil noch an. Dobro, Michael. Ja. Na početku smo rekli, ti si rekao, da sad imamo, vidimo taj proces za Antona Semelikara, da, ne znam, da bude blagosloven, blažen, ne znam, reći da beatrifikacija, ne?
Beatifikacija.
Beatifikacija. Šta to znači sad? Kako to izgleda taj proces i kako je stanje?
Na jo, beatifikacija, ko se nek samo rič pogledamo tudi iz latinskoga, ne, beatus, znači zadovoljan ili blažen, ne, znači beatifikacija, ali ta proces beatifikacije je jedan proces u rimljansko-katoličanskoj crikvi, kada ide za to da ki nastane mučenik, ili kakov mučenik, ki je imao martiri, nastane blaženik. Mhm. Ja, Seligsprechung. Ja.
Da.
Und dann Beatifikatia. To je zapravo dost dužičak proces, se mu repar let vuć, ko se sada, na koncu toga procesa stoji da si papa pogleda te podloge, pak doslobodi da je ta peršuna, onda nastane
pa,
blaženik.
Osebno to, da. To mora, a ok.
Točno. A to je ravno sada za, v 20. ili 21. stoljeću dosť kompliciran proces, až ko se zameš, a nek samo v 20. stoljeću je već blaženikov nek do 20. stoljeća se skupa, znaš. Ter, i nek samo zbog toga se to mora jako dugo vuć.
I to je isto prvi korak kanonizacije, ne? Znači da to je važan proces za to.
Da. Also, to te, ti imaš na jednu stranu blaženika, na drugu stranu svijetce. Ne?
Da.
To,
da. I svijetak ne možeš biti ako nisi blažen prije toga, mislim. Mislim da je tako, ne? Da to je neki prvi korak isto.
Ja mislim da to te, ko kaneš biti svijetac, onda moraš biti prvi blaženik. Tača ima nijava glavi da je to ono. Da. Ali na svaki način je to da rednoš prvi korak oboževanju u sielskoj crikvi.
Mm-hmm. Da.
Da, znači, a ta proces se je počel sada i za Antona Semelikera, ali ta proces za Semelikera ni nek samo za Semelikera, nek to te je i ta Ferenc Wolmut, koga smo upomenuli, ta zadnji, koga su ustrijili, i taj to te usto povježen. Znači, proces je zapravo za te dva duhovnike, za Semelikera i za Wolmuta.
Mm-hmm. Kao mučeniki, ne?
To su onda pak mučeniki, da. A ravno Wolmut je iz Liekendrofa, Neckenmarkt.
Mm-hmm.
Znači, to ni daleko od Fileža. To te i dojedemo do te točke, zače je to sada de facto važno, ne nek samo za Fileš, ta Fileška buna, nego zapravo i za gradišćansku povijest ili gradišćansko-hrvatsku povijest. On bi bil zapravo ne prvi gradišćanac, ki je blaženik, to te je ur postoji jedan, po mojem znanju i nek samo jedan, to je Ladislaus Botjani Stratman, to je bil inako iz obitelji Batjani, ki su poznati, ne, a on je Gierci načinil bolnicu za siromaške, ter tako je on nastal blaženik.
Klasično, ne.
Da. A Semeliker bi bil zapravo prvi gradišćanski Hrvat, ki bi bil blaženik. Zano je ta proces, ti beatifikacije, ta fileška buna i za gradišćansku hrvatsku narodnu grupu, bi rekao, važna. A zapravo, ali sada biži oš jedan proces za beatifikaciju jedne gradišćanke, to bi bila zapravo prva žena iz Gradišća, a to je bila žena od Batjani Stratmana.
Okay.
Znači, i za nju biži jedan proces, da se, ja mislim, 2023. leta počel.
Mm-hmm.
A ovaj proces za Wolmuta pa Semelikera se 21. leta počel. Mm-hmm. Znači, još za dub korone se...
I koliko dugo još traja, misliš?
To je teško zareć, pri toj priredbi na Filež je bila i ta koludrica nazujetjaka je odgovorna za ti proces.
Mm-hmm.
A ta proces je zesim moramo predstaviti kod jedan proces. Mi imamo jednu koludricu ka se zato zanima da nastane blaženik, a onda još postoji nije, kao ću reći, suprotivnik ki sprobira se da se to odbije.
Baš je proces. Okay.
Da, to je pravi proces kada se diskutira. Na koncu još vuga leta je bila koludrica rekla kani ima jedan dokumenat ki će se prevodit uglavnom v italijansko, pa će se to predat Vatikanu tako da se onda Vatikan nadalje z istom tematikom bavi. Ali to se mora još dugo vući, ta proces, ćemo vidjeti kao dugo će durat, pa je li će to i biti pozitivno, ali to ni nek samo rečeno da će za istinu da pak dojde do te beatifikacije, to ni garantirano, ćemo tako reći, ali ćemo vidjeti, moramo ovaj daje gledat kao će se to daje od... kao će to daje puje. Jo, ali usto povježeno je i to pitanje, ne do je bil zapravo Anton Semeliker, do je bila ta peršuna za ako se ovdje vas čas de facto pominamo. Ne?
Da. To je jedna od važnih...
Važnih pitanja, da.
Da.
Semeliker zapravo ali ni Filežac.
A ne?
Ne, on je zapravo rođen Vujka Prodoštofac. On se rodio 25. maja 1882.
A znači da pa dosta mlad je bio, 37, nešto da. Tako. Da,
da. Mm-hmm. Isto zanimljivo, rodite su Jure i Marija Semelika, a on je bil jedno od 10 rodicija.
Mm-hmm.
9 od 10 rodicija. Ali vanu dob, Beim Islam da. Čisto normalno, ne. Na svaki način, je išao šopruni v školu, nedaleko od toga mjesta kada su ga onda pak ustrijili, ne. Onda pak po gimnaziji šopruni onda pak prošao juru, ne, kad si, ili najveći dio duhovnikov, ki su bili socijalizirani van u dub, su bili uglavnom juri, ne, jur, also djör je bio za istinu centar duhovnikov, ne, to je semenište, to te, ili kao bi rekli,
seminar, da.
Seminar je bil, kao ću reći, jedan izvor puno duhovnikov u gradišću. Jo, a gospodin je onda pak nastal, znači mladu mašima od 1905. leta. Ne? Znači, on je bil zapravo 14 let, skoro 14 let duhovnik, poslije su ga ustrijili. Ne?
Uh-huh.
A onda pak je ali došao na Filež. Na Filež, ja mislim, došao 1907. mislim.
Ok, znači, da isto bil, već.
Da, 12 let je onda pak bil na Filež. Ne? Kao mlad kapelan je došao na Filež. To te ali još bil vanu dobe dan farnik na Filaži Matijas Karal, starji. Taj je onda bil gospodin na Filaži, ili farnik na Filaži. A kod njega je onda pak i bil kvazi mlad kapelan. A kada je onda pak Karal umer, taj je umer 1911. Onda je UN Semeliker preuzil na početku kod je kao administrator. A leto kašnje, znači 1912. leta je onda nastal de facto farnik, farnik Filaža. No, to je bilo 1. aprila 1912. leta, onda je nastal sem veliker farnik na Filaži. Znači da je onda bil 7 let farnik. Skoro točno 7 let, neško je 1. aprila nastal farnik, a 10. aprila su ga ustrijili, onda je bil. A pri njega, zanimljivo, se veli da je umetil rado i politizirat, ja? Ali sada nisam nič mogal neći, bi to bilo onako potvrdilo. Jedino kada se je bil umišal, je kad su kanili biškupije skupaj vrt, da se na dunje pujednu, jednako u javnosti javil, i to te kvazi, se jednoč bi suprotivil. Da, na svaki način, a ta proces te beatifikacije se je, kot sam bio rekao, 21. leta počel, a to se mu revuć, ja ne znam, 5 let.
Pa, ok, sad imamo jako
čuda.
Da, ok.
Kada je i zaistinu jako čuda, kada ide za 20. stoljetje, no.
A da, da. I sad imam video, jer nemamo više časa, ali mislim da možemo, on je samo jedna osoba, mislim, u toj priči, koja je važna za povijest u regiji, recimo, ne samo u Filašu. I možemo sljedećoj epizodi, kad govorimo o Mađarskoj i ta republika i sve to, možemo u hrvatskom dio malo govoriti isto o Deže Enspruderu, jer mislim da on je isto zanimljiv čovjek u toj priči. I ne znam, čini mi se da nije bio najsimpatičniji čovjek na svijetu, ali hoćemo to sve vidjeti sljedeće epizode, mislim.
Svi moramo rado pogledati.
Super. Dobro, znači da smo na koncu za danas i mi svi se čujemo sljedeći put. Ufamo se. Hvala ti, Miha, i se vidimo.
Do drugoga puta. Ćao.
Ćao.